Ich sag mal, der schlimmste Rückschlag, den du als Startup erleben kannst, ist, wenn du merkst, wie dein Geld zu Neige geht. Du hast dein ganzes Kapital drin, du arbeitest kostenlos, du investierst jede freie Sekunde und ist so dieser zündende, wie man so schön sagt, dieser Hockeystick, den du dir erwünschst oder den du erwartest, der kommt einfach nicht. Und dann bist du auf Investorensuche, weil du weißt, es muss weitergehen, es geht wieder weiter. Und dann bekommst du mündliche Zusagen oder alle sind so begeistert nach einem Pitch und danach kommt nichts.
Herzlich willkommen bei Unfiltered, dem Podcast, wo wir über reale Geschichten und ungefilterten Erlebnissen von Startup-Gründern, Innovatoren in Unternehmen sprechen. Und in dieser Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich Natascha. Natascha ist Tech-Expertin, Unternehmerin und Mentorin und wir sprechen über sehr, sehr tiefe Themen. Natascha erklärt, wie du als Unternehmer deine Vision entwickelst, wie du wirklich deinen Nordstern als Unternehmen siehst, vor allem auch persönlich. Wir sprechen über Beziehung und Business, Kind, wie du alles unter einen Hut bekommst. Und Natascha gibt dort sehr, sehr spannende Tipps mit, wie du in ungeschönten Situationen als Startup umgehst, wie du aus gewissen Downphasen rauskommst. Und vor allem, wir sprechen hier bei Unfiltered über den Misserfolg und was du daraus lernen kannst. Also viel Spaß bei der Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute wieder einen super, super spannenden Gast bei mir, denn die liebe Natascha ist heute hier. Natascha, ich würde vorstellen, du stellst dir einmal ganz kurz selbst vor, wer du so bist, was du so machst, wo du vielleicht auch herkommst.
Sehr gerne. Danke, Timo. Ja, mein Name ist Natascha Frei. Ich bin Unternehmerin, Startup-Gründerin, Mentorin, Investorin und Mutter. Ich bin seit über 8 Jahren im Online-Marketing- und Kommunikationsbereich unterwegs und etwas mehr als 5 Jahren jetzt wirklich sehr tief in der Startup-Szene verwurzelt und unterwegs, und dafür brenne ich auch sehr stark.
Sehr, sehr spannend. Einiges am Machen, aber ich finde es immer sehr spannend, was für spannende Leute wir auch in der Tech-Community haben. Deshalb erstmal so die erste Frage, Natascha: Wie kamst du denn so zu Tech und wie kamst du vielleicht auch so in den Marketing-Kommunikationsbereich und dort anderen Leuten vielleicht auch weiterzuhelfen?
Also ich fange mal von hinten an, weil es dann wirklich einfacher ist zum Beantworten. Also ich habe wirklich spontan im Online-Marketing angefangen, vor etwas mehr als 8 Jahren. Ich bin eigentlich gelernte Konditorin, also was ganz anderes. Aber ich habe immer... Meine Passion ist der Umgang mit Menschen, auch Kommunikation, auch Weitergeben von Informationen. Und so war es sehr naheliegend für mich, mich auch in diesen Bereichen weiterzubilden. Und vor etwas knapp 4 Jahren kam ich dann mit Sebastian in Kontakt, wo wir dann zusammen in Projekten auch tätig waren. Habe da dann wirklich sehr stark Online-Marketing, Kommunikation und Google gemacht. Und im Verlauf von diesen Projekten entstand dann sehr viel im Startup-Bereich. Und entstand auch das Icubator Lab. Das hattest du in deinen vorherigen Folgen mit Sebastian und Philipp Nussbaumer ja bereits schon. Und in diesem Icubator Lab-Konstrukt war es immer wieder, dass wir viele Startups hatten, die wir beraten konnten, die wir unterstützen konnten. Und so kam dann Philipp Nussbaumer auch mit dazu vor ein paar Monaten, wo wir dann gesagt haben, es braucht wirklich diese spezifischen Experten, die punktuell den Startups natürlich weiterhelfen können. Und so ich auch, dass ich mit meiner Expertise da mit reingekommen bin.
Ah, sehr, sehr spannend. Das heißt, du warst schon davor lange Zeit so ein bisschen in diesem Bereich tätig.
Korrekt.
Welche Herausforderungen haben denn so Startups genau in diesem Bereich, wenn die jetzt zum Beispiel gerade eine Firma gründen, aber vielleicht auch schon etabliertere Unternehmen in dem Bereich Marketing, Kommunikation, vielleicht auch Plattformaufbau?
Ich denke mal, aktuell die größte Herausforderung ist der Hype, der um die ganzen Startups herum gebildet wird. Das wird in den Social Medien natürlich sehr einfach und sehr geradlinig dargestellt. Es wird immer wieder gesagt, ja, Startup ist so cool, es ist so hip, es ist so erfolgbringend, du hast das schnelle Geld. Und diesen Versprechen gehen natürlich sehr viele nach und verrennen sich dann auch in diesem Konstrukt. Was ich natürlich als große Herausforderung ansehe, ist, dass man eine Idee wirklich auch prüft und auf dem Markt natürlich auch anschaut, bin ich die richtige Person, um diese Idee zu verwirklichen? Habe ich die finanziellen, aber auch die persönlichen Mittel, um diese Idee weiter zu verfolgen? Habe ich die richtigen Partner mit an Bord? Und wie genau kann ich mich dann auf dem Markt etablieren? Und das Wichtigste für mich, was mache ich, wenn es mal nicht mehr läuft? Mhm. Also die ganze Motivation, die ganze Freude, das Feuer, das in einem brennt, das Wichtigste, das man überhaupt mitbringen muss als Gründer, ist es stark genug, dass es auch mal so das Tal der Tränen durchleben kann.
Mhm. Ja, ist ja so die intrinsische Motivation, ne? Weil wir hatten es auch schon in anderen Folgen, das fand ich immer sehr spannend, mit Sebastian und auch Philipp gesprochen. Ist ja immer wie so eine Achterbahnfahrt. Am Anfang hat man halt große Höhen, tiefe Tiefen und irgendwann sollte es sich eigentlich auspendeln. Siehst du das auch so, dass das so die größte Herausforderung ist im Startup-Bereich allgemein?
Ja, also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, das Umfeld spielt eine entscheidende Rolle. Mhm. Also wenn du geprägt bist von Unternehmern oder Unternehmerinnen, wenn du ein Umfeld hast, das dich bestärkt, das für dich einsteht, das egal was du tust, hinter dir steht, ist es sicher einfacher, als wenn du jetzt ein Umfeld hast, das dir sagt, bist du sicher, aber dann hast du deinen sicheren Job nicht mehr. Ja, was machst du denn, wenn es schief läuft? Oder wie gehst du denn damit um? Und ich hatte beispielsweise auch so ein Umfeld, gerade weil ich auch bin, ja, das kannst du doch nicht machen. Und wie kannst du denn deine Tochter noch versorgen? Und das ist dann schon eine der größten Herausforderungen, dass man sagen kann, doch, das ist deine Leidenschaft, das ist ein Traum. Und ich suche mir halt dann einfach das richtige Umfeld.
Mhm. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Vor allem, ich glaube, wenn man gerade in so einer tiefen Talphase ist, wo es natürlich auch irgendwann wieder aufwärts geht und dann das Umfeld halt nicht so stimmt, dann sagen die, und dann denkt man ja auch darüber nach, okay, hat er vielleicht doch recht und vielleicht sollte ich doch lieber aufgeben, weil es ist ja nicht immer einfach, wie es immer oft dargestellt wird, auch auf Social Media, wie schön ist Unternehmertum und Startup. Deshalb auch der Podcast, dass wir auch mal so ein bisschen über die andere Schiene sprechen, weil ich denke, das gehört einfach dazu und die wenigsten sprechen halt darüber. Mich interessiert mal so, mit was für Herausforderungen kommen denn die Menschen so auf dich zu? Also was für Probleme haben die vielleicht in ihrem Startup und wie kannst du ihnen da konkret helfen?
Ich denke, es ist ein bisschen weit hergeholt, dass den Menschen, die auf mich zukommen, bewusst ist, dass sie Probleme haben. Mhm. Eher sagen, sie suchen aktiv Unterstützung oder gehen sehr teilweise aggressiv vor, wenn sie beispielsweise Investoren suchen oder wenn sie jetzt eine neue Dienstleistung wollen, aber eigentlich das Kapital gar nicht dafür haben. Und oftmals ist dann gar nicht da der Case, an dem man arbeiten muss, sondern vielleicht ist eine kleine Stellschraube davor, die man bearbeiten muss. Also beispielsweise ist letztens eine Unternehmerin auf mich zugekommen, die hatte sich einen professionellen Businessplan machen lassen und wollte eigentlich damit auch auf Investorensuche gehen. Und als ich das dann angeschaut habe, musste ich sagen, es sind nicht mal KPIs vorhanden. Also welche Unternehmensziele verfolgt dieses Unternehmen oder wo will sich das Unternehmen hinentwickeln? Mhm. Den visuellen Effekt halt reingebracht, wo ich sagen musste, tut mir ehrlich leid, ich wollte eigentlich nur meine Meinung dazu äußern oder du hast mich nach meiner Meinung gefragt, aber das ist sehr viel mehr, was du noch bearbeiten musst, bevor du dann wirklich so weit bist, dass du auf Investoren zugehen kannst, dass du diese dann nicht gleich erschreckst zu Beginn. Mhm. Und dann bin ich auch im Schauen, wie ich ihr da weiterhelfen kann, ohne dass es allzu viele Ressourcen bedarf.
Ah, okay, sehr spannend. Das heißt, viele denken, dass vielleicht sie jetzt Problem A haben, obwohl Problem B eigentlich noch da ist, so die Basis vielleicht dahinter nicht stimmt, dieses langfristige Ziel oder die intrinsische Motivation, diese Dinge, und man denkt dann immer diese shiny Object, ja, ich brauche Investoren, so wurde es auch vorgeschrieben, aber da man muss halt erstmal die Basis schaffen, so in der Richtung meinst du das, ne?
Also wenn du mit deinem Unternehmen oder mit deiner Idee, es muss noch nicht einmal ein konkretes Unternehmen sein, teilweise brauchst du, um das Unternehmen überhaupt gründen zu können, aber du musst dir sicher sein, wo du stehst, wer du bist und wohin du dich entwickeln möchtest. Mhm. Der Weg selbst, letztens hatte ich eine super Keynote gesehen, da hat eine Dame gesagt, du musst deinen Nordstern sehen. Und das kann ich wirklich einfach nur so übernehmen und weitergeben. Es ist unglaublich wichtig als Unternehmer, als Mensch, dass du weißt, in welche Richtung möchtest du dich entwickeln, wohin soll die Reise gehen. Mhm. Auf der selbst wirst du immer wieder Hürden überwinden müssen. Du hast Hindernisse, du hast Gegenwind. Das ist völlig normal. Aber wenn du klar weißt, wenn du in deinem Businessplan, in deiner Strategie weißt, wohin du möchtest, dann sind die Hindernisse in der Regel nur, ich sag mal, kleine Prüfungen, die du mit Stolz überwinden kannst.
Mhm. Ja. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema, weil ich denke, sehr viele haben ja super tolle Ideen, die wenigsten werden irgendwo umgesetzt. Und ich finde es auch immer spannend, zum Beispiel, wenn man mal Amazon oder andere große Firmen anschaut, dann die haben 10 Jahre an ihrer Idee gearbeitet, bis die mal wirklich durch die Decke ging. Und ich frage mich dann immer so, wie schafft man es denn, diesen Nordstern, das heißt, diesen Glauben zu haben, dass das, was man dort macht, aktuell vielleicht nicht profitabel ist, aber irgendwann was Größeres wird und diesen Glauben an sich selbst so tief in sich verankert, dass man einfach immer, immer weitermacht. Was sind denn so die Schritte, die du jetzt dir so denkst oder aus deiner Erfahrung raus, diesen Nordstern vielleicht, wenn jetzt gerade jemand vielleicht auch zuhört, mal zu definieren und zu sagen, was will ich eigentlich, was ist die Idee, glaube ich da wirklich dran und so weiter?
Ich finde das eine der schwersten Fragen.
Ja.
War es beispielsweise auch ein Prozess, also ich habe privat einiges durchgemacht, zu wissen, was ich eigentlich möchte. Es hat mich gelehrt, was ich nicht möchte.
Ah, okay, ja, ja.
Und dieser Punkte, wo ich ganz klar definiert wusste, das sind die Punkte, die ich nicht mehr möchte, genauer herausfiltern, in welche Richtung ich mich denn entwickeln möchte. Ich habe mich sehr stark auch mit mir selbst befasst, weil ich finde, wenn du beruflich erfolgreich sein möchtest, musst du zuerst wissen, wer du als Mensch bist. Wie tickst du, definierst du, was sind deine Motivationen, was sind deine und was demotiviert oder hält dich eher zurück, dass du wirklich an den Stellschrauben dann auch arbeiten kannst, weil die Arbeit ist für mich dann mehr ein Ausbauen von den Skills eigentlich. Dahinter, und das ist auch bei den Startups, die wir aussuchen fürs Lab beispielsweise, das ist immer der Mensch dahinter. Der entscheidende Faktor, ob wir denken, dass es erfolgreich wird oder nicht. Und wo du dich selber schon sagen kannst, doch, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich erreichen möchte und dir auch schon Gedanken macht, was ist Worst-Case-Szenario, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn mein Startup wirklich nicht funktioniert. Wenn du diese Punkte für dich beantworten kannst, dann denke ich, so ist es mir ergangen. Es ist sehr einfach, an seine Motivation zu glauben und seine Ziele zu verfolgen, weil es kann dich nichts mehr aus den Fugen werfen, weil du weißt das Schlimmste, was mir passieren kann und du weißt das Beste, was dir passieren kann. Und dann ist die Frage,
entscheidest du dich. Ja. Ja, das ist einfach die innere Einstellung, die man nachher hat. Ich finde so viele spannende Themen, die du gerade angesprochen hast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber was ich auch sehr wichtig finde, wie du es gesagt hast, erstmal zu schauen, was möchte ich eigentlich nicht und vielleicht auch einige Erfahrungen dazu zu machen. Ich schaue mal ein gutes Beispiel, wenn man eine Beziehung eingeht, vielleicht hatte man davor schon 2, 3 Beziehungen. Erst dann merkt man ja, was will ich eigentlich nicht und was soll der nächste Partner vielleicht nicht haben. Und dann unser Gehirn funktioniert das so und dann erkennen wir das ja irgendwie schneller. Meistens, wenn wir daraus lernen, wenn wir daraus nicht lernen, dann halt nicht. Aber genauso ist ja im Business-Kontext, in der Lebensplanung, überall so. Und ich finde es, ich glaube, es fragen sich nämlich viele jüngere Menschen, was will ich eigentlich im Leben? Und viele haben ja gar nicht so den roten Faden. Ich finde es aber gar nicht schlimm, sondern einfach mal reinzugehen, einfach auf seine Intuition zu und einfach mal machen. Und dann, ich habe auch die Erfahrung gemacht, es entwickelt sich ja oft im Prozess. Und zum Beispiel gehe ich in Richtung A und ich gründe jetzt einfach mal ein Startup, und dann sehe ich, ah, ich bin, da ist meine Stärke, jetzt baue ich die weiter aus, genau. Und der zweite Punkt, den ich auch sehr spannend fand, dass Sebastian und Philipp alle auch davor gesagt haben, der Gründer ist so das Wichtigste, wo auch die Investoren und alle drauf achten. Und ich glaube auch, dass das ist einfach das A und O ist. Und viele Gründer denken, ja, ich muss jetzt den besten Businessplan der Welt schreiben. Ja, die Struktur ist und so weiter schon wichtig, aber viel wichtiger ist nachher, wie bringt das rüber? Wie denkt er wirklich? Wie ist seine Emotion hinter dem, was er vielleicht auch macht? Und das, wenn man das halt gut rüberbringt, oder auch wirklich daran glaubt, dann ist es da was ganz anderes, wie wenn ich jetzt von irgendwas schwafel, vielleicht selber nicht so richtig dran glaube und einen geilen Businessplan habe. Genau.
Aber da sprichst du was ganz Wichtiges an und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, das trifft nicht auf alle Gründer zu, aber ich hatte am Anfang keinen Businessplan. Also ich wusste, wohin die Reise circa gehen könnte. Ich habe mich auch immer wieder mit meinem Co-Founder natürlich abgesprochen und dann hat sich das im Prozess eigentlich entwickelt, wo ich sage, es hat sich wie erst im Entstehen herauskristallisiert, wo denn wirklich die USPs sind und wo überhaupt die Stärken sind und die ganze Weiterentwicklung, die daraus entstehen kann. Und wichtig, was ich einfach immer weitergeben muss, ist, der Businessplan ist wichtig, damit du weißt, eben wo ist dein Nordstern, was sind deine KPIs, aber es ist die erste Hürde, die du nehmen musst, um überhaupt eine Idee weiter zu verfolgen. Manchmal ist es erst der vierte, fünfte Schritt. Wichtig ist, dass du einen Businessplan machst, aber es ist nicht das Erste, das du machen musst. Aber es trifft auf jeden Fall nicht auf jeden zu.
Ja. Sehr spannend. Bevor wir zu weit ausschweifen, wollte ich auch noch die wichtige Frage stellen. Was war denn so bisher dein größter Misserfolg oder Herausforderung, Anführungszeichen, die dich so am meisten geprägt hat? Allgemein, privat, im Business-Kontext?
Da gab es einige.
Also, weißt du, das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Das Erste, was mir in den Sinn kommt, je beruflich erfolgreicher ich wurde, desto schlechter wurde meine Beziehung. Also deswegen bin ich mittlerweile auch geschieden. Mhm. Und das wiederum hat daraus resultiert, dass man mir sehr viel nicht mehr zugetraut hat. Also es war so der Punkt, der, als die Scheidung durch war, als ich mit meiner Tochter alleine war, wo es hieß, ja, aber das kannst du doch jetzt nicht mehr, du kannst doch nicht so viel arbeiten, was ist da mit deiner Tochter und wie regelst du das und das funktioniert doch nicht mehr. Und das war so der erste, ich sag mal, Schlag ins Gesicht, als ich sagen musste, hä? Ich bin doch immer noch genau die gleiche Person. Ich habe immer noch genauso viel Energie. Die mich kennen, wissen, ich habe extrem viel Energie. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich mir neue Lösungen und neue Strukturen aufbauen musste, damit ich alles unter einen Hut bekommen konnte. Mhm. Das habe ich insofern gemacht, dass ich meine Arbeitszeit um meine Tochter herum gebaut habe. Wenn sie in der Schule ist, kann ich klar normal arbeiten. Und mir natürlich auch mein soziales Umfeld anders aufgebaut habe, mir Hilfe mit ans Board geholt habe, mir Unterstützung geholt habe, damit ich das Ganze wirklich aufbauen kann und für meine Tochter auch ein Vorbild sein kann. Weil ich denke, es gibt so viele verschiedene Rollenbilder und da spreche ich jetzt nicht nur als Frau oder Mutter, sondern auch als Mensch. Es gibt ja auch Väter, die alleinerziehend sind oder arbeiten und auch auf ihr Kind schauen möchten, dass man einfach sagt, hey, das sind doch alles nur Klischees. Wichtig ist, was ist dein innerer Antrieb? Wohin möchtest du dich bewegen? Und dann sind diese Niederschläge eigentlich am Punkt, den du einfach sagen kannst, hey, da stehe ich drüber, weil ich weiß, ich kann mir das immer wieder so aufbauen, dass es stimmt.
Ja, ein sehr spannendes Thema, weil als wir zum ersten Mal gesprochen haben, hast du auch alles gesagt, was du alles machst. Ne? Kam auch so der erste Gedanke, boah, wie schaffst du das, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen? Kind, Mentorin für Frauen, Kommunikationsbereich, Tech-Expertise und so weiter und so weiter. Und ich glaube, viele würden in diesem Pool an Aufgaben so immer in die Opferrolle verfallen. Und gerade auch ist das Umfeld wieder so dort entscheidend, was die anderen Leute denn dazu sagen, weil es beeinflusst ja einen natürlich auch unbewusst sehr, sehr stark. Was würdest du denn Frauen raten, die sich da gerade so in dieser, ich nenne es einfach mal so Opferrolle, wo man sagt, ja, alles ist zu viel, ich bin ja Mutter, deshalb kann ich kein Business machen, deshalb kann ich das nicht machen, ich muss ja fürs Kind da sein. Und dann kommt die Gesellschaft wieder und sagt, ja, wie kannst du nur so viel arbeiten, das Kind verkümmert ja zu Hause. Solche Sätze kommen dann wahrscheinlich, ne?
Ja. Oder was machst du mit deinem Kind, wenn du am Arbeiten bist? Und meine Standardantwort mittlerweile ist, ja, es ist im Keller mit Wasser und Brot. Wo ist denn dein Kind in der Zeit? Ja. Eine Schnappatmung und eine Entschuldigung, wo ich sagen muss, schau, wir sind in einer ganz anderen Zeit und früher hat es ein Dorf gebraucht, um ein Kind großzuziehen. Heute sind die Familien auf sich allein gestellt, es sei denn, sie haben Glück und haben eine große Familie. Und da ist auch der erste Punkt, den ich wirklich den Frauen mit ans Herz legen möchte. Schaut, was ihr möchtet. Das Kind ist, ich sag mal, ich bin selber Mutter und ich liebe meine Tochter über alles. Mein Kind bestimmt nicht, wer ich bin oder was ich in meinem Leben erreichen möchte. Ich habe mich bewusst für die Rolle als Mutter entschieden und diese möchte ich auch wahrnehmen. Ich möchte mich für diese Rolle nicht aufopfern. Ich maße mir nicht zu, die einzige Bezugsperson für meine Tochter zu sein, sondern ich gebe ihr die Freiheit, auch bei ihrem Papa zu sein, auch in der Tagesstruktur zu sein, bei ihren Freunden zu sein, so dass ich in der Zeit mein Leben auch weiter strukturieren kann. Weil eines Tages wird sie aus dem Haus gehen. Sie wird ihr eigenes Leben leben, so hoffe ich doch, dass sie dann nicht mehr braucht. Und ich möchte dann nicht vor einem Scherbenhaufen stehen und sagen, ich habe mich die letzten 18 Jahre aufgeopfert und ich weiß jetzt nicht mehr, wer ich bin oder was ich möchte, oder ich beginne dann erst wieder mit meinem Leben. Das war, meine Mutter hatte beispielsweise so ein Leben, ich habe das so auch mitbekommen und ich musste für mich persönlich sagen, es ist nicht, was ich möchte. Immer zu 100% für meine Tochter da, wenn es irgend möglich ist, ich alles um sie herum. Es geht nicht immer. Es ist auch möglich, dass meine Tochter halt spontan irgendwo anders gehütet werden muss, weil ich einen Termin nicht verschieben kann. Es ist aber auch möglich, dass ich meine Kunden mal verschiebe, um bei meiner Tochter zu sein, wenn sie krank ist. Flexibilität, da muss jede Frau, aber auch jeder Mann für sich selber wissen, möchte er das oder möchte er das nicht. Das Allerwichtigste, was ich mitgebe, verfalle niemals in die Opferrolle, weil dann verlierst du die Kontrolle über dein eigenes Leben. Dann lässt du dein Umfeld über dich bestimmen und nicht mehr du über das Leben.
Super, super spannend. Im Prinzip ist es ja egal, ob man jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist und ein Kind alleine zieht. Aber was ich dort auch immer wieder sehe, ich habe auch mit vielen Unternehmern früher gecoacht und so weiter und da kam das Thema Familie natürlich schon auch oft zur Sprache, und es ist ja immer so, Kinder, also man kann ja mit dem Menschen Zeit verbringen und man ist komplett präsent, genießt die Zeit, weil man selber so eine hohe Lebensfreude, so ein hohes Lebensglück, so eine hohe Energie innerlich hat. Zweiter Punkt, man kann mit dem Menschen Zeit verbringen, man kann selbst unzufrieden sein, man kann selbst eine niedrige Energie haben und ist gar nicht so präsent und für den anderen Mensch da. Und es sind zwei unterschiedliche Welten. Und ich glaube, viele in der Gesellschaft denken halt immer, okay, wenn ich Business mache, bin ich ein schlechter Mutter, Vater, weil ich nicht fürs Kind da sein kann. Aber es geht da eher darum, wie du selber in diesem Moment mit dem Kind agierst. Und ich glaube, das hat mir auch ein guter Unternehmer damals zu mir gesagt, schau mal, ich hatte auch einen Vater, hat er zu mir erzählt, der war immer, der hatte einen ganz normalen Job, der war immer unzufrieden und der war sehr, sehr oft zu Hause auch deshalb, weil er einfach viel Zeit hatte. Aber er konnte nie die Zeit mit seinem Vater so richtig genießen, weil er dann zu Hause war, Fernsehen geschaut hat und so weiter und einfach nicht mit ihm irgendwas gemacht hat, weil er einfach selber so unzufrieden war und keine Energie hatte, mit dem Kind überhaupt was zu machen. Er macht es mittlerweile anders. Er sagt, ich bin sehr viel oft auf Reisen, aber wenn ich komme, bin ich zu 110% bei meinem Kind. Und das Kind ist ganz anders, weil es ganz genau weiß, geil, da kommt der Vater, ich verbringe mit ihm Zeit und weißt, wie ich das meine? Und genauso ist es ja in der Praxis auch, ne?
Genau, das ist auch das, was ich leben möchte. Also meine Tochter lernt, sie muss auch zurückstecken, wenn bei mir mal Termine sind, die ich nicht verschieben kann.
Ja.
Ganz genau, wenn ich ihr sage, ich bin bei dir, bin ich bei dir.
Ja.
Nehmen wir Dinge zusammen, sie kann mir auch jeden Abend von ihren Dingen erzählen. Ich bin wirklich zu 100% bei ihr. Ja. Es ist selbstverständlich, ich bin auch nur ein Mensch. Es gibt Tage, da habe ich überhaupt keine Energie, da mag ich überhaupt nicht, da wird auch mir. Also es ist wie beim Startup-Gründen, du hast diese Wellen, du hast diese Phasen, wo du wirklich sagen kannst, okay, ganz am Anfang, bis wir uns gefunden haben in der neuen Rolle, allein zu sein, ohne dass jemand da ist, der dich ablöst, war natürlich wesentlich härter, da sich zu finden oder miteinander klarzukommen, als jetzt ein paar Jahre später, wo wir sagen müssen, doch, wir kennen uns, wir wissen, wie wir funktionieren. Und sie kann sich 100%ig darauf verlassen, wie ich reagiere. Also wenn ich zu Hause bin oder wenn ich nicht zu Hause bin. Und sie an wen sie sich wenden muss, wenn ich nicht da bin oder wenn ich da bin. Und das sind so die wichtigen Punkte. Sie hat die Leitplanken, sie weiß, wo sie sich bewegt. Somit habe auch ich die Leitplanken, um mein Leben weiter auszubauen, ohne dass sie darunter leidet. Und ich denke, diese Balance zu finden, dass man nicht stur oder verbissen einem Weg folgt, sondern dass man sich Leitplanken setzt und in diesen kann man sich wirklich frei entfalten. Persönlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ja, super spannend. Ich denke, das kann für einige Frauen inspirierend sein oder alleinziehende Väter natürlich auch. Du unterstützt ja auch Frauen in gewissen Bereichen. Erzähl mal da so ein bisschen was. Was für Probleme kommen denn Frauen auf dich zu? Wie agierst du dort als Mentorin?
Das kann ich jetzt so direkt nicht beantworten, dass die jetzt ein Problem auf mich zukommen, ebenso wenig wie bei den Startups. Mehr, dass es sich so ergeben hat, weil eben, wie bereits gesagt, ich habe sehr, sehr viel Energie und mein Leben ist nicht für jedermann gemacht. Das sehe ich auch in meinem persönlichen Umfeld, dass nicht jede Frau und jeder Mann so ein Leben leben möchte, wie ich es mache, weil ich doch sehr schnell und vielfältig unterwegs bin. Aber es kommen immer mal wieder Frauen, es kamen aber auch schon Männer, die natürlich gefragt haben, woher nimmst du diese Energie, wie motivierst du dich? Aber wenn dann der Ex-Partner da nicht funktioniert oder wenn dann das nicht funktioniert oder wie bringst du das dann im Beruf wieder unter einen Hut? Wo ich natürlich sehr viel aus meiner Erfahrung berichte. Aber ich habe auch, und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, ich habe auch das Talent, mich sehr stark in eine andere Person hineinversetzen zu können. Und das ermöglicht es mir natürlich, aus den Augen dieser Person neue Perspektiven zu sehen. Das heißt, ich versetze mich in die Lage der Person, aber nehme immer noch die Vogelperspektive ein und habe dann natürlich ganz andere Lösungsansätze als jetzt die Person, die zu mir kommt zum Sprechen oder zum Hilfe holen, wo ich dann sagen kann, ja, hast du das denn schon in Betracht gezogen? Und hast du schon gedacht? Oder was ist denn, wenn du das versuchen würdest? Oder was wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn du deinem Weg folgst? Was ich sehr gerne mache, ist, den Menschen zu helfen, ihre Lösungen selber zu finden oder ihnen neue Denkweisen mitzugeben. Also löse nicht direkt ihre Probleme, weil das hilft ihnen nicht langfristig, das hilft vielleicht nicht. Aber ich versuche ihnen wirklich auch die Denkmuster mitzugeben, den Optimismus mitzugeben. Ich sage mal, das Schlimmste, wenn du deinen Job verlierst, ist, dass du aufs Raff gehen musst oder im allerschlimmsten Fall bist du für einen Moment vom Sozialamt abhängig, aber du landest bei uns in der Schweiz nicht auf der Straße. Und so diese, ich sage jetzt mal, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, umzuwandeln in eine Energie, um zu sagen, was ist das Beste, was du erreichen kannst? Und das ist so das, was ich dann mache, wenn jemand auf mich zukommt.
Ja, das klingt auch sehr viel nach innerer Arbeit, nach Perspektiven, nach Mindset sozusagen, ne? Ja, aber im Prinzip auch wieder die Überschneidung. Jetzt, wenn wir mal auf Startups Tech-Expertise gehen, schaust du ja auch so großer Überblick. Gründer denkt Weg B. Aber eigentlich ist Weg A oder Thema A so das Wichtige, wo man vielleicht gar nicht so sieht, einfach wie die andere Perspektive dann so zu sehen. Ne?
Genau das mache ich auch bei den Startups. Ja. Ich setze mich wirklich in die Lage. Ja. Manchmal kann ich fachlich oder vom Thema her nicht hundertprozentig mitstimmen, weil ich das nicht kenne. Beispielsweise kam letztens jemand zu mir, der wirklich eine IT-Plattform hatte und von der IT hatte ich keine Ahnung, aber vom Aufbau vom Unternehmen. Und das auch reinversetzt und gesagt, hey, ihr habt wesentliche Fehler, man hört nichts von euch, man sieht nichts von euch, wer soll dann eure Produkte kaufen? Und es ist halt immer dasselbe, also da bin ich nicht die Erste, die das jetzt sagt, das habe ich natürlich auch aufgeschnappt im Laufe des Lebens, du kannst das beste Produkt im Leben haben oder du kannst der beste Mensch im Leben sein, wenn keiner davon weiß, nützt es dir selber auch nichts.
Ja. Ja, Marketing und Vertrieb, sag mal in der Businesswelt, ne?
Du bist im Leben, du verkaufst dich im Leben immer selber.
Ja.
Was möchtest du erreichen? Wohin kommst du? Was bringst du den anderen? Und was bringen die anderen dir?
Ja.
Solange es ein Geben und ein Nehmen ist, gibt es Win-Win-Situationen. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr bestrebt weiter verfolge, dass es im Geschäft wie auch privat immer eine Win-Win-Situation ist.
Ja, ja. Auch wieder die innere Einstellung, ne? Ich wollte noch zu dem Thema kommen. So, du baust ja gerade auch dein eigenes Startup auf, neben den Dingen, die du alle noch so machst, mit Sebastian. Erklär mal so ein bisschen dort über die Reise. Wie kam es denn dazu? Was macht ihr da genau? Wie sah denn der Weg so grob aus?
Also, du sprichst Digital Recruiter an.
Genau.
Ja, Digital Recruiter ist so ein kleines bisschen mein Baby, mein Projekt, das ich mit Leidenschaft aufbaue und verfolge. Ich hatte das große Glück, dass ich vor 3 Jahren mit Sebastian in einem Projekt verwickelt war, wo es darum ging, dass ein Arzt Fachkräfte aus Afrika nach Deutschland holen wollte. Ich bin da wirklich sehr aktiv darin unterstützt. Und haben aber auch davor haben wir immer mal wieder darüber gesprochen, dass die ganze Rekrutierung und die ganze Bewerbungsgeschichte ja eigentlich überhaupt nicht, ich sage jetzt mal, auf Augenhöhe stattfindet. Und dann ergab sich, dass das der Arzt dann gerade mit dem Projekt kam und wir haben das dann mitverfolgt. Aber leider war der Arzt dann so einer, der, ich sag mal, so ein bisschen ein Fähnchen im Wind war. Er konnte keine klaren Entscheidungen treffen. Er ist dann vom einen Extrem ins andere gerannt und man konnte nicht wirklich ein Business darauf aufbauen. Und dann habe ich dann wirklich mit Sebastian auch tiefer gesprochen, gesagt, komm, schau, da muss doch viel mehr möglich sein. Da kann man den Menschen doch viel mehr helfen. Und so haben wir uns entschlossen, dieses Projekt damals rauszunehmen und ein eigenes Startup aufzubauen, was wir dann Digital Recruiter genannt haben, weil wir wussten, wir werden mal im Gesundheitssektor starten, weil wir da auch vom Marketing- und Vertriebbereich schon sehr viele Kontakte hatten. Und Sebastian sagte mir dann, gut, ich unterstütze dich finanziell, du machst den gesamten Geschäftsaufbau, du machst den Businessplan, du baust eine Strategie auf und wir bauen das dann zusammen weiter. Mhm. Und das war natürlich ein Riesenglück, weil ich war vor 5 Jahren noch in einem Alters- und Pflegezentrum, wo ich im Eventbereich tätig war, wo ich das erste Mal so mit dem Fachkräftemangel und diesem Problem in Kontakt trat. Da war es in den Medien noch weit weg von der Vertreibung und ich wusste, ich möchte mal etwas in diese Richtung machen. Und dann kam dieses Projekt natürlich wie gelegen und da konnte ich natürlich alles, was ich damals schon mit aufgebaut habe, alles, was ich damals schon gedacht habe, konnte ich mit einfließen lassen und habe dann eine Strategie aufgearbeitet, habe ein Projekt daraus aufgebaut und Sebastian dann vorgelegt und er hat gesagt, doch, das hat Hand und Fuß. Und dahingehend haben wir dann unsere Gesellschafter mit an Bord geholt, die bereits auch schon im Lab involviert waren, haben das gestellt und die haben dann gesagt, hey doch, da unterstützen wir dich. Und da muss ich sagen, da hat mir das Glück natürlich in die Karten gespielt, dass ich wirklich fünf Gesellschafter, nebst Sebastian als Co-Founder, fünf Gesellschafter gefunden habe, die wirklich 100% mir vertrauen und mir das Kapital gegeben haben, dass ich das starten kann. Und so haben wir eine Plattform aufgebaut im Gesundheitsbereich, um wechselwilligen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich kostenlos und anonym auf dem Markt zur Verfügung zu stellen. Und Institutionen können ohne Headhunter und Stelleninserate diese Fachpersonen anschreiben und im gegebenen Fall natürlich dann auch einstellen. Und es fallen auch keine Vermittlungsprovisionen an. Und somit haben wir natürlich da einen ganz neuen Ansatz schaffen können. Und mit dabei, das weiter auszubauen.
Sehr, sehr spannend. Wann hast du damit gestartet? Wann war das?
Also wir haben Digital Recruiter im November 2021 neu gegründet mit neuen Gesellschaftern. Und im 2022 haben wir dann komplett den Plattformaufbau gemacht. Da habe ich wirklich vom Mockup mit der IT, die Programmierung, alles so weit vorangetrieben, dass wir dann im April 23 das erste Mal mit der Alpha-Version live gehen konnten. Wir haben bis jetzt noch nicht großes Marketing gemacht, weil wir erstmal den Proof of Concept natürlich auch haben wollten. Da mal schleichend auf den Markt gekommen, haben unser Netzwerk angezapft, um da mal wirklich zu testen, die ersten Bugs noch zu beheben, die kleinen Finessen, die im Gesundheitswesen halt noch wichtig sind, reinzunehmen. Und jetzt im August haben wir dann die zweite Version live genommen mit den neuen Anpassungen aufgrund der Feedbacks, die wir hatten. Und jetzt sind wir bereits in der Seed-Phase, wo wir wirklich dann mit Marketingkommunikation starten wollen. Und es macht mega viel Spaß und ist eine Herausforderung, sich auf dem Markt natürlich zu platzieren. Aber durch meine Erfahrung weiß ich, dass uns das gelingt und ich weiß, dass wir ganz, ganz groß werden.
Mhm. Super spannend. Bin mal echt gespannt, wo die Reise noch hingeht. Aber es ist einfach ein sehr schönes Beispiel, wie alles so laufen kann, wenn man einfach mal die Schritte geht und man an die Idee auch glaubt. Aber welche Herausforderungen vielleicht auch Rückschläge, ich weiß nicht, was alles passiert ist in der Zeit, kamen denn da so ein bisschen auf?
Also Rückschläge, ich sag mal, der schlimmste Rückschlag, den du als Startup erleben kannst, ist, wenn du merkst, wie dein Geld zu Neige geht. Du hast dein ganzes Kapital drin, du arbeitest kostenlos, du investierst jede freie Sekunde und so dieser zündende, wie man so schön sagt, dieser Hockeystick, den du dir erwünschst oder den du erwartest, der kommt einfach nicht. Und dann bist du auf Investorensuche, weil du weißt, es muss weitergehen, es geht wieder weiter. Und dann bekommst du mündliche Zusagen oder alle sind so begeistert nach einem Pitch und danach kommt nichts mehr. Nacharbeiten, du kannst hinterher telefonieren. Und am Schluss stellt sich heraus, ja, die vermeintlichen Investoren haben vielleicht kein Geld oder es ist gerade eine schlechte Situation oder sie wurden von der Frau oder vom Mann umgestimmt oder wie auch immer, dass du da so ein bisschen Resistenz wirst und die Frustgrenze auch ein bisschen mehr hochstellst, dass du da ein bisschen mehr erträgst und trotzdem weißt du, da du willst nicht aufgeben, du machst weiter. Mein größtes Learning, wenn ich dann auch so hörte, ja, bist du denn als Frau in der Lage, das wirklich lukrativ auch aufzubauen? Das war so der schlimmste Satz, den ich je gehört habe. Sagen musste, ja, ich kann mich auch umoperieren, wenn dir das hilft, aber... war dann wirklich so, das sind dann so die Punkte, wo du denkst, so, wir sind jetzt in 2023, ich muss mir solche Fragen noch anhören. Ja, das waren so die schlimmsten Dinge.
Ja. Was würdest du so einem Gründer raten, wenn er jetzt genau in der Phase ist? Ich glaube, das hat Philipp auch schon gesagt, dass das immer so, das oft die größte Herausforderung ist. Man ist an der Stelle, Geld sinkt, vielleicht läuft es auch einigermaßen gut, das ganze Startup und so weiter, aber man weiß, okay, wenn es jetzt so weitergeht, kann ich nächsten Monat oder nächsten 2 Monate nicht mehr überleben. Was würdest du dem Gründer raten jetzt in der Situation? Weil man muss ja eigentlich innerlich ruhig bleiben, die Ruhe bewahren und einfach nur weitermachen und dran glauben.
Also wenn du mir einen Mensch zeigst, der in solcher Situation wirklich die Ruhe selbst ist, dann ziehe ich den Hut.
Ja.
Innerlich nervös, du machst dir Gedanken. Was ich aber wichtig empfinde, und das ist einer der Eigenschaften, auf die ich besonders stolz bin, auch bei mir, wo ich aber auch bei anderen Gründern sehe, ist, dass du trotzdem den Fokus behältst. Also du wirst nervös, du siehst, wie du auf den Wasserfall zugehst, wie es langsam bergab geht, du siehst, wie die Strömung schneller wird. Und jetzt ist es aber daran, den Fokus zu behalten, den Überblick zu behalten und nach Lösungen zu suchen. Sich nicht auf den freien Fall zu konzentrieren, sondern wirklich zu schauen, hey, welche Optionen habe ich jetzt noch? Und das ist etwas, was ich den Gründern und Gründerinnen mitgebe, dass sie da, wie man so schön sagt, die Ruhe behält. Nein, dass man da wirklich den Überblick behält, Alternativlösungen sucht. So, ich sag mal, wenn man merkt, man hat keine Alternativen mehr, dass man dann auch den Mut hat zu sagen, okay, die Reise ist bis hierher gegangen, aber ich habe davor zu viele Fehler gemacht, die ich jetzt erst sehe. An der Stelle beende ich das, weil sonst ist es ein Fass ohne Boden und ich bin finanziell ruiniert. Oder man sagt, okay, da einen Fehler gemacht, den kann ich jetzt noch korrigieren, dann passiert das. Ich muss aber jetzt die nächsten 2-3 Monate ein bisschen auf Tauchgang gehen. Falls man schon Mitarbeiter hat, ist das Schlimmste, was man natürlich dann hat, dass man mit den Mitarbeitern sprechen kann. Im schlimmsten Fall muss man die dann entlassen und vielleicht wieder selber ein bisschen mehr Zeit und Geld investieren. Wenn man noch keine Mitarbeiter hat, dann verzichtet man eine Weile auf den Lohn, wenn es möglich ist. Man schraubt natürlich die Ausgaben so tief runter, wie es irgend möglich ist, fokussiert sich aber da darauf, sich dahingehend zu investieren, wo man natürlich sieht, dass man wieder rauskommt.
Ja, sehr spannend. Ich glaube auch, dass viele Ideen allgemein so auf der ganzen Welt dadurch ja entstanden sind, da man in so einem Tal war, in so einer Krise vielleicht, und dann musste man kreativ werden, weil die Situation das erfordert hat, weil es einfach so wie bisher nicht mehr weiterging.
Und die Chancen zu erkennen. Also ich meine, eine Trennung, sei es jetzt im Privatleben oder im Geschäft, es ist immer ein einschneidender Moment im Leben. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und da sind wir beim Punkt, den wir ganz am Anfang dieses Podcasts jetzt hatten. Welche Einstellung präge ich zum Leben? Bin ich immer ein bisschen in der Opferrolle und alle anderen sind schuld? Oder gehe ich wirklich in mich hinein und frage mich, meine Punkte, wo muss ich mich verändern oder wo muss ich Anpassungen machen? Und sehr viel auch hervor, dass es bei einem selber natürlich Punkte gibt, dass es aber durchaus auch das Umfeld ist. Und da muss man halt wirklich den Mut haben, starke Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Ich wechsle mein Umfeld, gut, ich wechsle den Beruf. Es muss ja nicht mal in der Selbstständigkeit sein. Es kann auch in einem Anstellungsverfahren, Anstellung sein, wo man sagen kann, ich bin nicht mehr glücklich, ich bin nicht mehr zufrieden. Und da kann man natürlich sagen, ich habe einen doofen Chef, ich habe eine schlechte Firma, die Aufträge sind nicht spannend. Oder ich gehe in mich hinein und sage, ja, aber warum ist es denn so? Da unterscheide ich persönlich nicht von Privatleben, Geschäft oder Selbstständigkeit oder Angestelltensein, sondern ich sage immer, du kannst nur das ändern, was du selber in der Hand hast. Und da gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, akzeptiere, wie es ist. Wenn du es nicht akzeptieren kannst, ändere etwas. Wenn du etwas nicht ändern kannst, dann geh. Und da muss ich wirklich sagen, wer auch immer jetzt der Urheber dieses Satzes ist, es ist einfach wirklich eine Tatsache.
Ja. Absolut. Bin ich komplett bei dir. Ich finde auch immer die Perspektive finde ich immer spannend. Viele fragen sich ja immer in solchen Situationen oder allgemein im Leben, was will ich denn da und was will ich denn jetzt machen und wo geht's weiter und so weiter. Ja, aber was mir immer sehr geholfen hat oder was ich auch bei vielen immer rausgehört habe, wenn man sich einfach mal die Frage stellt, was will denn das Leben aktuell von mir? Und einfach mal so die Perspektive umdreht, weil ich sage immer, jede Situation ist ja irgendwo da, um dir was zu zeigen, was vielleicht ans Licht zu kommen, was immer vielleicht auch nicht ans Licht am Licht war, wo man selber vielleicht nicht auch gesehen hat oder allein im Unternehmen, egal ob es Unternehmen ist, egal ob es in einer Beziehung ist, egal ob es im Angestelltenverhältnis ist, sind ja alles irgendwie Dinge im Leben, Mechanismen und das Leben spiegelt uns ja immer auch gewisse Dinge und was will das Leben denn von mir? Das hilft, einfach die Frage mal zu stellen, um weiterzukommen und nicht in seinen Emotionen gefangen zu bleiben und dann irgendwann aufzugeben, ja.
Also da sprichst du was ganz Wichtiges an, was ich zum Beispiel für mich jetzt auch mit sehr stark vertrete. Ich bin zum Beispiel der Meinung, das Leben ist ein Buch. Deine Geburt ist vorherbestimmt und dein Tod ist vorherbestimmt. Also der Start und das Ende, das ist einfach Fakt. Du weißt genau, geboren und du weißt genau, irgendwann stirbst du. Dazwischen hat es verschiedene Kapitel. Da kann man jetzt philosophisch werden und sagen, das ist Schicksal, das ist vorbestimmt. Aber ich sage, du hast immer mal wieder Schicksale oder Gegebenheiten, die bestimmen ein neues Kapitel in deinem Leben.
Ja.
Wenn du dieses Kapitel beschreibst, wie die Seiten beschrieben werden oder wie lange du in einem Kapitel verharrst, das ist dir überlassen.
Ja, ich sehe das genauso. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen philosophisch, spirituell, wie man es auch immer nennen mag, aber es gibt so einen roten Faden im Leben. Man kann es auch eigentlich so nennen, der Titel deines Buches, und dann gibt es ja die Kapitel und du entscheidest nachher selber, wie in welchem Kapitel du nachher, wie du es gesagt hast, finde ich mega ja, spannend. Aber bin ich genau bei dir, ich sehe das nämlich genauso und wichtig ist ja, es gibt ja diesen roten Faden irgendwo im Leben und es ist schon nicht alles vorbestimmt. Vielleicht schon, wissen wir ja irgendwo nicht. Wenn man sich mal immer die Warum-Frage stellt, kommt man sehr tief. Aber die Frage, wir können halt entscheiden, genau wie du sagst, wie lang bleiben wir im Kapitel und wie lang verharre ich in der Situation, in der Beziehung, in dem Job, in dem und dem. Die Entscheidung können wir ja treffen. Ja.
Man weiß ja auch, jede Entscheidung hat eine Konsequenz.
Ja.
Und wichtig finde ich, und das ist für mich auch ganz ein wichtiger Punkt, dass ich hinter meinen eigenen Entscheidungen stehe. Also ich habe sehr wenige Momente, wo ich wirklich hinterfragt habe, habe ich mich jetzt richtig entschieden? Weil es gab ja einen Grund, warum ich mich damals dafür oder dagegen entschieden habe.
Ja.
Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ja. Aber ist immer, dass ich dahinter stehe und reflektiere, warum kam es so, warum hatte ich mich damals entschieden und wie würde ich mich heute entscheiden, wie möchte ich jetzt weitergehen?
Ja.
Im Geschäft genauso wichtig wie im Privatleben. Und bei den Startups ist das etwas, was ich auch immer sehr wichtig finde, sehr richtig finde, wenn die immer mal wieder reflektieren, stimmt mein Antrieb noch, dieses Business weiter zu verfolgen? Ist mein Umfeld noch das Richtige, um mein Startup weiter zu verfolgen? Bin ich auf dem Weg, den ich mir für mich vorgestellt habe? Oder jetzt mal ganz radikal gesagt, muss ich jetzt alle Striche reißen lassen, damit ich mich wieder befreien kann, damit ich wieder weil nicht jeder ist für Unternehmertum geeignet, nicht jeder hat die Energie und den Elan, etwas wirklich von Grund auf aufzubauen. Und da muss man einfach auch ehrlich zu sich selber sein und nicht einem Hype zu folgen oder den, ich sag mal, so schön gefilterten Social-Media-Beiträgen. Ja. sondern wirklich für sich selber auch zu sagen, hey, da habe ich einfach den falschen Weg eingeschlagen.
Ja.
Das ist jetzt exakt das, was ich möchte. Und
ja.
vom ganzen Rest der Welt einfach mal für sich zu sagen, das möchte ich und deswegen brenne ich für dieses Unternehmen.
Sehr spannend. Ich finde es immer sehr spannend. Du gehst, man merkt einfach bei deiner Arbeit, die du so allgemein machst, du machst ja die verschiedenen Dinge, aber du gehst immer sehr, sehr tief. Aber das ermöglicht dir ja gleichzeitig auch, die anderen Perspektiven zu sehen, die andere vielleicht nicht sehen. Wenn viele immer nur so an der Oberfläche sind, dann vielleicht die nächsten 1, 2, 3 Schritte sehen, aber was steht hinter diesen Schritten? Und man muss dort halt in die Tiefe gehen. Und ich denke, dass du selber im Leben auch schon einige Erfahrungen gemacht hast, sonst hättest du auch nicht diese Tiefe. Aber sehr, sehr spannend, Natascha. Was würdest du denn jetzt noch dem Zuhörer, der jetzt bis zum Ende hier zugehört hat, nur so als Tipp oder als Credo so ein bisschen mitgeben?
Was du meinst, das Zuhören? Wichtigste Credo, was ich wirklich jedem nahelege und selber auch immer lebe, ist Mut. Es braucht Mut, Entscheidungen zu treffen. Es braucht Mut, hinter Entscheidungen zu stehen. Es braucht Mut, seine Meinung zu vertreten. Und es ist nicht immer leicht, wenn eine ganze Gruppe eine Meinung vertritt und du eine ganz andere Meinung vertrittst. Und da ist für mich ein Punkt, sei mutig, steh zu dir. Wenn es dem ganzen Umfeld nicht passt, dann zweifle nicht immer gerade nur an dir, sondern hinterfrage auch einfach mal, ist es das falsche Umfeld? Und gib nicht auf, steh zu dem, was du möchtest und bleib dir selber treu. Das ist so ganz wichtig. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung, da hast du recht, weil ich ecke wirklich viel an, weil ich sehr direkt bin, weil ich sehr tief bin und weil ich trete in die Wunde rein.
Ja, und ich kenne das, viele Menschen schränken davor ab und werden dann konfrontativ zu einem, weil man sie natürlich unbewusst angreift und sie merken in dem Moment gar nicht, dass man sie angreift, aber sie merken, die Person ist mir so unangenehm, die schiebe ich jetzt komplett aus meinem Leben. Ja.
Hilft mit ganz banalen Dingen kannst du ganz tiefe Trigger lösen bei den Menschen. Ja. Und da bin ich halt wirklich knallhart oder kalt, ist das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt ein bisschen, was ich meine. Ich stehe dahinter und sage, schau, es ist nicht meine Schuld, ich habe einen Trigger getroffen. Ja. Aber jetzt, du hast einen Punkt, an dem du arbeiten musst und ich bin, weiß Gott, keine Psychologin, aber das ist vielleicht der Grund, warum du auch geschäftlich nicht erfolgreich wirst, warum du vielleicht auch privat nicht weiterkommst.
Ja.
Sich diesen Sachen zu stellen.
Vollkommen, ich sehe das auch so. Ich bin zum Beispiel immer dankbar. Ich glaube, jeder Mensch hat seine Päckchen zu tragen, jeder Mensch hat seine Trigger irgendwo. Und ich bin immer dankbar, wenn ich sowas sehe. Und es sind ja meistens Menschen, wo wir dann so direkt sagen, irgendwie finde ich das kacke, was der macht. Ich finde es doof, irgendwie ist mir sehr unsympathisch. Aber genau das sind die Menschen, die einen triggern, wo für dich oder einen selber dann persönlich das nächste Wachstumspotenzial eigentlich liegt. Ne? Ja.
Und es heißt ja nicht umsonst, jeder Mensch hat seine blinden Flecken.
Ja, absolut. Jeder. Ich glaube, jeder, egal wie erleuchtet der nachher ist, wissen alle Menschen und keine Maschinen.
Ganz einfach.
Ja. Natascha, wenn man dich jetzt erreichen möchte, wie kann man dich denn kontaktieren?
Also ganz einfach und simpel ist es natürlich über LinkedIn. Da findet man mich unter Natascha Frei. Ich bin aber auch unter digitalrecruiter.com, also digital-recruiter.com erreichbar oder unter thedigitalconsultant.net.
Okay, perfekt. Für die Zuhörer, ich werde diese Links nochmal unter der Folge verlinken. Gerne einfach mal reinschauen bei der lieben Natascha. Ich bedanke mich, dass du bis zum Ende hier zugehört hast und auch vielen lieben Dank, Natascha, für das spannende Gespräch. Ich glaube, es war super spannende Themen dabei, wo der Zuhörer auch einige coole Perspektiven mitnehmen konnte. Ja, vielen Dank.
Danke dir, Timo, auch für die Fragen, für die Möglichkeiten, meine Meinung hier zu äußern. Und ich hoffe, dein Podcast erreicht ganz, ganz viele Menschen, die in der Phase sind, dass sie eben nicht nur dem Hype folgen wollen, sondern wirklich auch sich damit auseinandersetzen, dass es halt nicht immer rosig ist, aber dass es auf jeden Fall immer erfolgreich wird.